Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu
Zwischen Kohle,
Currywurst
und Mord.
Und heute ist Betty wieder dran und ich, Charlie, gebe meinen Senf dazu.
Jawohl, das ist gut, denn ich habe heute wieder ein Ferienspezial, weil ja jetzt Pfingsten ist und man einen Tag frei hatte dazwischen. Und natürlich bin ich an der Ostsee oder im schönen Mecklenburg und da ist mein heutiger Fall in Güstrow, wie ich ja finde, die schönste Stadt in Mecklenburg. Und da machen wir jetzt auch ein bisschen eine Zeitreise. Es geht in das Jahr 1984.
Auch da war ich noch nicht geboren.
Also das ist eine wirklich weite Zeitreise und es ist die Nacht vom 21. auf den 22. Dezember 1984, etwa 23 Uhr. Es ist eine Weihnachtsfeier, mitten in der Nacht kommen drei junge Männer von einer Weihnachtsfeier und wollen noch den letzten Bus bekommen. Genau. Also sie kommen an, sie haben lange gefeiert und sie haben ziemlich gebechert. Sie sind, gut deutsch gesagt, sie sind sternadelvoll. Jo, ne? Sie sind sternadelvoll. Uwe Siatkowski und Wolf-Dieter Runge. Beide sind 30 Jahre alt und dazu haben sie noch sozusagen den Frischling in ihrem Betrieb, den 21-jährigen Frank Nitschmidt im Schlepptau.
Also Lehrmeister und Azubis.
Ja, so ungefähr, ne?
Ja.
Also die drei taumeln jedenfalls gut gelaunt, grölend die Straße der Befreiung entlang, die heute Neukruger Straße heißt. 1984, das sind 5 Jahre vor der Wiedervereinigung. Und auf der Straße der Befreiung befindet sich, Alteingesessene werden sich erinnern, eine Kreisdienststelle des Ministeriums für Staatssicherheit. Für uns Wessis, ne? Stasi genannt.
Oh, ein hochpolitischer Fall, Betty.
Ja, so ein bisschen, ne? Ja, und die drei Männer halten sich, typisch Betrunkener natürlich, für die Größten. Sie lachen, poltern, grölen sich die Straße lang. Da sind nicht so viele Wohnhäuser, sondern eigentlich mehr eben die Stasi und noch so ein, zwei große Blocks für Verwaltung. Und so erreichen sie dann unter Gelächter taumelnd das Stasi-Gelände. Das Stasi-Gelände ist von einem Zaun umgeben.
Oh nein, weißt du, betrunken kommen einem immer ganz doofe Ideen, wenn man dann auch noch sauer ist oder freudig unterwegs. Ja, ja, wer hat es nicht schon auf dem Handy? Der Anruf des Exes, der hat damit nichts zu tun. Ich wünschte, wir wären in einem Liebesdreieck.
Liebesdreieck, genau. Nein, es ist kein Liebesdreieck, sondern wie Betrunkene eben so sind. Du hast es genau richtig erfasst. Sie halten sich für die Allergrößten und kommen auf die tolle Idee.
Während uns jetzt das Unwetter hier heimsucht.
Oh ja, wenn ihr Hintergrundgeräusche hört, wir haben jetzt hier echt ein Unwetter. Wir sitzen wie in so einem Turm mitten in... Das können wir auch nicht rausschneiden. Ich fürchte, das werden wir jetzt wirklich als Unwetter... Stellt es euch als idyllische Sommerregenuntermalung an. Es passt einfach zu dem, was...
Vielleicht ist mein Programm doch so gut, wir werden sehen.
Also die drei grölen da heran und haben plötzlich eine Idee. Sie gucken sich an und gucken auch da rein. Und da sehen sie, dass da ein Raum hell erleuchtet ist, nämlich unten der Wachraum. Und in diesem Wachraum, da sieht warm und gemütlich aus. Und die drei haben plötzlich die Idee, sie möchten über den Zaun aufs Stasi-Gelände klettern.
Warum geht man nicht einfach nach Hause?
Würden die Frauen uns fragen, ne? Wir Frauen würden uns das jetzt fragen, warum geht man nicht einfach nach Hause?
Ja. Ich weiß nicht, also als Frau würde ich jetzt nicht, auch wenn ich in der Gruppe wäre, gemeinsam irgendwo einbrechen. Das ist echt so ein Männerding, oder?
Kann sein, ja. Sie kommen aber nicht weit. Denn im Gebäude für Staatssicherheit befinden sich nachts um diese Zeit drei Männer, ganz allein. Einer von ihnen hat seinen 60. Geburtstag gefeiert. Und er hat seine nächtlichen Mitdiensthabenden schon reichlich Alkohol ausgegeben. Und zwar hochprozentigen Wodka, den er immer in der Güstrower Kaufhalle kauft. Er hat schon vorher mit seiner Familie getrunken. Er hat danach mit seiner ablösenden Schicht weitergebechert. Und tatsächlich hat er 2,3 Promille im Blut. 2,3. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie es einem danach geht. Es ist eigentlich ein Wunder, wenn man mit 2,3 noch geradeaus gehen, stehen oder gucken kann.
Also ich glaube, das ist schon so Krankenhauslevel.
Das ist eine Nummer vom Krankenhausaufenthalt. Also wirklich jenseits von Gut und Böse. Und das ist halt der Wachmann Werner Funke.
Aber dann musst du schon ein harter Trinker sein, damit du das überstehst.
Der Mann ist bekannt dafür, ein harter Trinker zu sein. Er ist bekannt dafür, dass er eben regelmäßig in Güstrow seinen Alkoholkonsum aus der Kaufhalle deckt und dass er eigentlich auch nur zu hochprozentigem Wodka greift.
Mhm.
Und es weiß auch jeder, dass er bei der Stasi ist. Also das ist auch jetzt kein Geheimnis. Und ich glaube, es gibt Gründe, warum er nur als Wachmann eingesetzt ist. Meistens ist man Wachmann, wenn man schon für alles andere, ich sag mal, vorsichtig gescheitert ist.
Also dreimal durch die Polizeiprüfung gefallen?
Also ungefähr, ne? Also er sitzt also dann da mit seiner abgelösten Wachmannschaft und dann also tschüss und dann nochmal hoch die Tassen und der Wodka fließt in dieser Schicht in Strömen, natürlich auch Bier dazu und Werner Funk kann sich eigentlich kaum noch auf den Beinen halten. Ihr Job besteht eben darin, das Gelände nachts zu sichern. So, und während die drei Betrunkenen da drin weiter feiern und saufen, muss er leider auch noch einmal los, der Werner Funk, um Nachschub zu holen. Weil ist alles aus jetzt, ne? Also taumelt er noch die Straße entlang, Straße der Befreiung, und holt dann tatsächlich noch weiteren Alkohol. Und auf dem Rückweg sieht er dann natürlich, wie die drei anderen Betrunkenen, Runge, Siatkowski und Fritsch, gerade da sich an den Zaun zu schaffen machen.
Also ist es nicht so, dass jetzt drei angetrunkene oder sechs angetrunkene Männer aufeinandertreffen
und eine
Party miteinander machen?
So, es treffen gleich, die treffen aufeinander. Also während die drei draußen laufen, saufen, grölen durch die tiefschwarze und eiskalte Dezembernacht, grölen drinnen erstmal noch die zwei, dann kommt der Funke dazu, sind es drei, also zweimal drei betrunkene Männer. Kaum zu sagen, wer hat mehr. Also, der Funke, also Werner Funke, sieht natürlich, dass die sich am Zaun zu schaffen machen. Und jetzt läuft er zu Höchstform aus. Er stürzt hinaus und stellt die zur Rede, brüllt die zusammen. Und sagen wir mal so, das denkt er. Tatsächlich ist seine Zunge schwer. Ne, 2,3 Promille hinterlassen ihre Spuren und auch eine scharfe Aufforderung könnte jetzt vielleicht nicht mehr in klarem Deutsch vielleicht geäußert worden sein. Auf der anderen Seite kommt wahrscheinlich ebenso die Antwort. Und die Antwort, die die drei Betrunkenen zur Rede gestellten, dem Werner Funke geben, die stellt ihn eben nicht zufrieden. Und aus diesem Grund auch mit der lallenden Antwort nicht zufrieden. Und er will also jetzt ihre Ausweise sehen. Und die drei Feierer merken natürlich, dass ihr Gegenüber noch besoffener ist als sie selbst.
Mhm. Aber in Wahrheit sind die bestimmt alle gleich besoffen.
Nee, die 2,3%, die hat nur er erreicht. Mittlerweile stehen sich die zwei Dreiergruppen gegenüber. Und zwar vor der Dienststelle auf der Straße. Schon lange nicht mehr auf dem Gelände. Pöbeln sich Wolf Siatkowski und Frank Nitsch die Wachmänner an und die Wachmänner pöbeln zurück. Und plötzlich geschieht etwas, wo man eigentlich hinterher nicht mehr genau weiß, wie es kommt. Aber jedenfalls fühlt sich der Werner Funke wohl bedroht. Und er zieht seine Waffe, die er an seiner Hüfte trägt, und schießt aus, ich weiß nicht, 10 cm Entfernung, schießt er eben los. Er trifft natürlich auch, er trifft den Uwe und er trifft auch den Wolf Dieter, und zwar aus nächster Entfernung von 10 cm mit seiner Dienstwaffe. Die beiden brechen sofort zusammen und der Frank Nitsch, der versucht dann zu flüchten, und dann schießt Werner Funke auf den fliehenden Frank Nitsch und trifft ihn allerdings nur ins Bein, nur in Anführungsstrichen. Der Schuss wird sich als sehr kompliziert erweisen. Die entsetzten Passanten, die jetzt zufällig auch noch draußen sind, rufen jetzt Krankenwagen und Notarzt. Der Notarzt kommt auch aus dem Güstrower Krankenhaus sofort her und stellt noch auf der Straße den Tod von Uwe Siatkowski fest. Wolf Dieter Wunger, der schwerst verletzt ist, wird sofort ins Krankenhaus gebracht. Und hinterher natürlich auch noch der heftig blutende Frank Nitsch. Trotz intensiv medizinischer Behandlung, und das Güstrower Krankenhaus ist ziemlich gut, stirbt nach 3 Tagen auch Wolf Dieter.
Wahrscheinlich ein Blutverlust, dass die Organe nicht mehr versorgt worden sind.
Frank Nitsch wird noch lange im Krankenhaus bleiben. Sein Bein wird lebenslänglich beschädigt bleiben. Und natürlich kommen mittlerweile auch die Untersuchungen durch die Staatssicherheit dazu. Sie sind eigentlich nicht wirklich einer Konfrontation interessiert und die möchten natürlich auch nicht, dass das Image der Stasi als tolle Sache, als Verteidiger der Freiheit irgendwie beschädigt wird, zumal in diesen Jahren auch schon eine ziemliche Missstimmung aufkommt und die Leute eigentlich auch gerade besonders in Güstrow, ja, sage ich mal, schweigend unzufrieden sind oder auch teilweise schon versuchen, ihren Unmut zu äußern. Und ganz besondere Rolle hat ja da auch die evangelische Kirche oder überhaupt die Kirche überhaupt, die ja auch da ganz hinterher entscheidend an den weiteren Vorgängen dann später mit der beteiligt gewesen sind. Hier jedenfalls ermittelt die Stasi noch sehr genau. Sie hat bald ein Problem. Sie hat 6 betrunkene Männer. Jeder war es erlaubt, im Dienst zu saufen. Außerdem kommt raus, dass der Werner Funke ständig trinkt. Und es kommt auch raus, dass er eben schon sehr viele Leute angepöbelt hat. Und dass er dafür bekannt ist, dass er rausrennt ständig aus seinem Büro und Leute nach einem Ausweis fragt. Also das förmlich zwanghaft nach einem Ausweis fragt.
Um irgendwie
Streit anzufangen. Ne? Und erschwerend kommt auch hinzu, dass es Zeugen gegeben hat, dass sie eben gesehen haben, wie er mit der Pistole im Halfter hinter den Leuten hergerannt ist. Die sind also dann so, ne?
Da hat einer einen kleinen Kontrollzwang.
Ganz genau, ne? Also Uwe Siatkowski stellen dann in der Zwischenzeit auch die Ärzte fest, dass er in die Lunge getroffen worden ist und deshalb eben auch sofort gestorben ist. Und Rolf-Dieter Lunger ist in den Unterleib getroffen und auch dort war dann nichts mehr zu machen. Frank Nitsch hat den Oberschenkel eben verletzt und erheblich beschädigt. Beide Männer sind Familienväter, haben also eine Frau und Kinder. Die wissen erstmal von gar nichts und wissen auch erstmal noch nicht, dass ihren Männern irgendwas passiert ist.
Das habe ich mich nämlich gefragt. Gibt es denn überhaupt Frauen dazu, die nachts irgendwann vielleicht mal doch auf ihre Männer warten?
Ja, die warten auf ihre Männer. Und der Stasi-Mann war ein Unteroffizier. Auch die Stasi möchte keine Skandale im Sinne von einer Schlagzeile wie Stasi-Offizier erschießt 2 brave Familienväter und verletzt den dritten, sodass er lebenslang Krüppel ist. Also das ist auch für die Stasi nicht tragbar. Er hat also, der Uwe Siatkowski hat 2 Kinder und der andere hat sogar 3 Kinder und er ist Heiligabend gestorben. Das Bein von dem Frank Nitsch ist durch die Kugel zerschmettert worden und zwar im Oberschenkel und muss verkürzt wurde das. Also der kann also nicht mehr richtig laufen und hat also, wie es heißt, lebenslang Schmerzen. Die Sanitäter werden von der Stasi gezwungen zu schweigen. Sie dürfen über den Vorfall nicht berichten unter der Androhung von sofortiger Haft.
Das ist ja schon sehr peinlich, ne? Sehr peinlich.
Mhm. Dann wurden die Angehörigen auch nicht wirklich wahrheitsgemäß darüber informiert. Auch die Zeugen wurden unter Druck gesetzt. Und die Angehörigen bekommen dann die Geschichte, dass die eben versucht haben, im Stasi-Gelände einzubrechen. Und sie hätten den Wachmann angegriffen und er hätte halt in Notwehr reagiert. Das wird dann am nächsten Tag auch in der Presse kundgetan. Nun aber sind die Güstrower eben die Güstrower. Und die Güstrower, die fragen sich, ob die Geschichte denn mal so stimmt. Die Angehörigen waren natürlich völlig außer sich. Es geht das Gerücht, dass viele Güstrower, vor allem auch die, die ja zugesehen haben aus der Entfernung, in der nächsten Zeit immer wieder mit dem Geheimdienst zu tun gehabt haben. Und es geht auch noch weitere Gerüchte, die ich jetzt aber nicht mehr nachweisen kann, weil ich da einfach keine Akten und Urkunden zu besitze und auch keine Möglichkeit habe, da dran zu kommen, was für einen Historiker immer schmerzhaft ist. Dass einige angeblich auch für einige Zeit verschwunden und dann erst wieder rausgekommen sind und auch nichts erzählt haben.
Also schön gefoltert, schön irgendwie weggesperrt und dann...
Tja, wir wissen es nicht. Doch Heiko Lietz, der Verletzte, gehörte auch zu denen, die eine Zeit lang weg waren und er hat aber nicht geschwiegen.
Das ist jetzt der mit dem verkürzten Bein, richtig?
Ganz genau. Also die Gerüchteküche in der Stadt war natürlich jetzt ziemlich heftig. Die Güstrower außer sich. Was sollten sie machen, ne? Also... Irgendwie versuchten sie, die ganze Sache zu deeskalieren und dann war der Seelsorger Lietz war auch an der Trauerfeier dahinter dabei und es war wohl die halbe Stadt zugegen.
Ich sag mal so, wenn das so ein Örtchen ist, jeder kennt sich. Handwerker.
Also, eine Stadt mit 30.000 Einwohnern. Also
ja gut, aber vielleicht diese Handwerker bekannt. Jeder kennt ihn, Schwarzarbeiter, was weiß ich, Handwerksleistungen. Wenn der gut ist, ist man schon in seinen Kreisen bekannt.
Ja, die Stasi hat sehr übel es genommen, als Heiko Lietz am 2. Januar 1985, also das ist ein evangelischer Pfarrer, als der Friedensgebet in der Pfarrkirche gehalten hat. Ich kenne die Pfarrkirche sehr gut, sie ist wunderschön. In dieser Kirche haben schon einige rebellische Pfarrer geredet, so auch dieser. Und dieser gedenkt halt den Angehörigen und in einem Friedensgebet. Also ohne irgendwelche Anklagen, ohne Schuld, ohne irgendetwas. Aber das ist bereits so schlimm, dass er danach für 4 Tage weggesperrt wird und verhört wird und danach in der Folge immer wieder von der Stasi abgeholt wird am Arbeitsplatz und immer wieder kriegt er Ärger.
Ein Pfarrer.
Mhm. Ich sag, die Evangelischen in Güstrow, die sind schon tapfer und mutig gewesen. 1989 hat er dann tatsächlich die Möglichkeit gehabt, die westliche Justiz auf diese Sache aufmerksam zu machen. Er kannte eben Leute in Berlin und direkt danach wurde, quasi direkt nach der Wende, wurde der Werner Funk verhaftet und kam in Untersuchungshaft. Die SED-Täter wurden eigentlich ziemlich selten belangt. Vom Westen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, und die hatten natürlich auch immer noch ihre Connections. Aber dann kam doch die Stunde für den Werner Funk und es kam zu einem Verfahren. Und er ist tatsächlich vor dem Berliner Landgericht verurteilt worden. Allerdings nur zu 10 Jahren und er musste 7 Jahre davon absitzen. Er wurde schon vorher, also vor der Wende, in den 4 Jahren davor, wurde er nur versetzt. Also die Stasi hat im Prinzip nicht darauf reagiert, aber sie hat ihn versetzt.
Mhm.
Ja. Sie hat ihn einfach in eine andere Dienststelle versetzt, wo er dann weitermachte wie bisher. Und ansonsten ist er in der DDR straffrei ausgegangen. Und erst nach der Wende wurde der Fall nochmal aufgerollt und dann kam es eben zu diesen 7 Jahren, die er dann bekommen hat. Das ist natürlich nicht allzu viel, was er da bekommen hat. Ne?
Nicht wirklich.
Nicht wirklich. Also für die Familien war das natürlich unfassbar. Und Güstrow selbst hat das wohl sehr kontrovers diskutiert. Dann hat aber in Güstrow 2014 die Stadtverwaltung auch reagiert. Und zwar haben ganz viele Bürger das nicht vergessen. Und die haben immer wieder sich an die Stadt gewendet und gemeint, sie sollten an dieser Stelle, wo die erschossen worden sind, einen Erinnerungsstein anbringen. Und das hat die Stadt 2014 dann auch gemacht. Also, und hat dann da eine Erinnerungsstele an dem ehemaligen Gebäude an der heutigen Neukruger Straße angebracht. Und darin der 3 Toten und der gedacht.
Das ist schon irgendwie ein schwacher Trost.
Es ist ein schwacher Trost. Es ist schon krass, dass es in der DDR eben kein Verfahren für den Mann gegeben hat. Ne? Selbst bei der Stasi nicht und auch dieser Versuch, das zu vertuschen. Also verurteilt wurde er auf Totschlag in 2 Fällen und einen versuchten Totschlag.
Mhm. Was ja stimmt, weil der andere hat ja überlebt.
Ja, genau. Also es ist kein Mord, weil er ja keine niederen Beweggründe hatte, sondern weil es ja entstanden ist, weil er eben so betrunken war und gedacht hat, eben, ne, er ist in Notwehr und er muss sich da verteidigen. Also trotzdem hat es natürlich die Bevölkerung maßgeblich aufgebracht und hat auch so das Gefühl hinterlassen, ja, die Stasi ist ja eigentlich der Feind. Ne?
Hat er denn selber irgendwie auch nach Jahren vielleicht nochmal Stellung bezogen?
Der hat keine Stellung bezogen.
Vielleicht wird er da auch so geächtet, dass man gesagt hat, okay, halten Sie sich lieber raus.
Ja, das kann gut sein. Ne? Also das ist die Geschichte, die Güstrower sehr, sehr getroffen hat und die auch zeigt, dass auch viele Jahre nach dem Untergang der DDR, die es eben trotzdem nochmal versucht haben, dieses Verfahren auf den Weg zu bringen und wo dann letzten Endes zumindest doch etwas an Strafe für Taten in der DDR dann herausgekommen sind, ist auch der Widerstand der Christen in Güstrow ist auch generell, sollte man sich immer wieder mal so in Erinnerung rufen, dass die da ein erstaunliches Rückgrat in vielerlei Hinsicht bewiesen haben. Ich meine, es war ja nicht einfach, in der Kirche zu sein in dieser Zeit.
Ich habe auch gerade gedacht, so, boah, du darfst nicht das äußern, was du denkst, du darfst nicht mal trauern. Das ist ja nicht mal ein Verbrechen, aber trotzdem gehen dann da die Türen auf, du wirst mitgeschliffen, quasi, also jetzt nicht in der Kirche, aber...
Ja doch, im Grunde schon, ja.
Oder 1-2 Tage später, das macht's nicht besser. Und dann verschwindest du für Tage. Also ich weiß halt nicht, was dann da wirklich passiert ist. Das war jetzt nicht meine Zeit, aber was ist dann mit diesen Menschen passiert, Betty?
Die schweigen alle. Also ich habe mal in Güstrow Leute getroffen und die schweigen heute noch, obwohl Obwohl das lange vorbei ist und sie eigentlich was sagen könnten. Die werden ganz grau im Gesicht, aber die sagen kein Wort.
Trauma?
Ja, ich nehme es an. Also ich habe noch zumindest keinen Mann getroffen, darüber gesprochen hätte, was bei der Stasi, bei Verhören und so weiter passiert ist.
Aber es ist doch auch Frauen passiert oder haben die immer nur Männer mitgenommen?
Die werden auch Frauen mitgenommen haben, nur ich bin noch keiner Frau begegnet, die gesagt hat, dass sie
öffentlich,
dass sie von der Stasi erwischt worden ist. Also das habe ich noch nicht bei Männern, aber öfter. Und wie gesagt, die werden grau im Gesicht und äußern sich nicht. Auch heute nicht.
Naja, dann kann man sich das nur vorstellen.
Es wäre vielleicht mal schön, man könnte ja vielleicht so ein Geschichtsprojekt irgendwie.
Oder jemand schreibt uns und kann ja dazu.
Kann dazu was sagen, weil es waren ja. Aha, das ist ein wunderbarer Einfall, den du ja gerade hast. Es gab ja Passanten, die müssten ja noch leben.
Ja, kommt drauf an, wie alt die waren damals.
Das ist richtig. Also ich weiß nur, dass man in der Gaststätte, glaube ich, Schweinchen, was ein bisschen weiter weg ist. Also es ist eine Entfernung dahin. Also die meinten, sie hätten die Schüsse in dieser ganz klaren und stillen Nacht, hätte man die da auch noch gehört, hat mir mal jemand erzählt. Ob das so stimmt oder nicht, das kann ich nicht beurteilen.
Weil du bist nicht dahergeritten?
Ich bin nicht dahergeritten, ne? Aber naja, der hat ja Nachschub geholt, ne? Vielleicht hat er den da im Schweinchen geholt. Apropos das Schweinchen, gibt es ja jetzt einen Verein, der nicht nur das Schweinchen Mobiliar von übernommen hat, sondern auch versucht, das gute Kniesebecker Bier wieder zu brauen. Da sollte man noch ein bisschen drauf hören und gucken, wie sich das entwickelt. Gut, mit dem aber will ich dann schließen und
sagen.
Also sollte sich jemand noch was wissen, sollte er sich vielleicht mal melden.
Und trinkt nicht so viel.
Oh mein Gott.
Weil sonst.
Ja, als Frau bleibt man da so ein bisschen ratlos zurück, ne? Sechs Männer stehen sich gegenüber.
Naja, Frauen können auch andere Dinge tun.
Ja, das ist richtig.
Der Rivalin vielleicht das Auto zerkratzen oder so, sich die Haare zerreißen, sich boxen. Ich war nicht dabei.
Ich auch nicht. Nee. Ja gut, ihr Lieben, dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche und sind wir froh, dass wir nicht abgeholt und verhört werden.
Richtig. In diesem Sinne, habt noch eine schöne Woche.
Genau, und grüßt euch. Ciao.
Tschüss.